Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.
Hallo und herzlich willkommen bei Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Daniel.
Und mein Name ist Richard.
Ja, und wir sind zwei Historiker, die sich Woche für Woche eine Geschichte aus der Geschichte erzählen. Immer abwechselnd und immer so, dass der eine nie weiß, was der andere ihm erzählen wird.
Genau so ist es.
Tja, Richard, wir sind angekommen bei Folge 449.
Ja.
449 ist fast ein Jubiläum.
Das darfst du dann nächste Woche bestreiten.
Wobei wir aufgehört haben, die 50er-Jubiläen zu feiern.
Ja, ja. Aber wir machen 500er nächstes Jahr.
Genau, die 500er.
Nächstes Jahr ist das große Feierjahr. Da machen wir 10 Jahre Geschichten aus der Geschichte, 500 Folgen. Da müssen wir jetzt schon planen.
Da sollte man langsam in die Planung gehen. Aber bevor wir in die Planung gehen, Sprechen wir doch über letzte Woche. Weißt du noch, worum es da ging?
Ja, du hast eine sehr interessante Geschichte über eine Ressource erzählt namens Phenol, die für alle möglichen Dinge verwendet worden ist, und das Ganze kulminiert dann in einer Verschwörung.
Richtig, genau. In einer Verschwörung während des Ersten Weltkriegs. Es gab sehr viel Feedback dazu, werde ich aber in den Feedback packen. Eine Sache allerdings, es ging ja um Phenol und es gibt ja die große Phenolverschwörung auf Englisch, also so wird diese Geschichte auch genannt, und ich habe es ausgesprochen wie den Fenchel, also wie
Fennel.
Fennel und nicht
Fino.
Fino. Und Fennel. Fennel wäre der Fenchel, und für einige hat sich es wohl, also Marco hat mir geschrieben, dass sich es für ihn so ein bisschen angehört hat, als würde ich über einen Fenchel sprechen.
Vielleicht gibt es ja auch eine Fenchel-Verschwörung, komm raus.
Genau, so viel dazu. Dann würde ich sagen, wenn du nichts mehr hast, gibt es irgendwelche hausmeisterlichen Themen, die wir am Anfang noch ansprechen sollten?
Na, ich würde sagen, machen wir Geschichte.
Dann machen wir doch das. Dann würde ich mich jetzt zurücklehnen.
Aha.
Mir nochmal Kaffee eingießen.
Damit du nicht einschläfst.
Und lehne mich zurück.
Gut. Daniel, es ist der 29. November 1791. Es ist 2 Uhr in der Früh, als der Ausguck eines Schiffes namens Chatham, eine Brigg, kommandiert von Lieutenant William Robert Broughton, Land in Sicht vermeldet. Das Land, das Sie sehen, das befindet sich etwa 800 Kilometer östlich von Aotearoa, also jener Inselgruppe, die zu diesem Zeitpunkt seit ungefähr 150 Jahren von europäischen Entdeckern, allen voran James Cook, erkundet worden war und der dann niederländische Seefahrer Mitte des 17. Jahrhunderts den Namen Nova Zelandia gegeben hatten, also Neuseeland. Mhm. Aotearoa ist die meistverbreitete Bezeichnung der Maori-Sprache. Eigentlich war die Chatham im Konvoi mit dem Kriegsschiff Discovery unterwegs, nachdem sie von Australien kommend an der Südwestküste Neuseelands angelegt hatten, dort Proviant aufgestockt und dann eigentlich in Richtung Tahiti wieder abgelegt haben. Aber wir kennen es, Wind und Wetter sind der Feind eines funktionierenden Konvois, und auch bei ihnen ist es ein Sturm, der dann dafür sorgt, dass die beiden Schiffe voneinander getrennt werden. Mhm. Während jetzt die Discovery also weiter Richtung Norden segelt, wird die Chatham vom Wetter weiter nach Osten gedrängt, und dort stoßen sie jetzt auf eine Insel, die nicht in ihren Karten vermerkt ist. Wie so üblich wird Broughton, der Kommandant des Schiffs, die Insel beziehungsweise, wie sich später herausstellen wird, das Atoll, also die Inselgruppe, für die britische Krone, unter deren Flagge er unterwegs ist, beanspruchen. Benannt wird diese Inselgruppe dann nach dem Schiff, also Chatham Islands. Um 11 Uhr vormittags dieses 29. November 1791 betreten dann 8 Mitglieder der Crew der Chatham zum ersten Mal die Insel, und sie sehen auch gleich, dass sie die Insel nicht entdeckt haben, sondern dass sie sie nur wiederentdeckt haben, weil am weißen Sandstrand, hinter dem ein dichter Wald liegt, erkennen sie eine Gruppe an Bewohnern dieser Insel. für die Crew der Chatham nicht so außergewöhnlich. Also die waren ja jetzt schon einige Zeit in dieser Gegend unterwegs und auf den Inseln Neuseelands hatten sie dann ja auch schon Kontakt zu den dortigen Ureinwohnern der indigenen Ethnie, den Maori. Und wie sich jetzt aber rausstellen wird, sind jene Ureinwohner, die der Insel, auf die sie jetzt gekommen sind, ihren eigentlichen Namen gegeben hatten, nämlich Rekohu, seit über 400 Jahren komplett von der Außenwelt abgeschnitten. Daniel, wir werden in dieser Folge über das Volk der Moriori sprechen und uns einerseits ansehen, was es bedeutet, wenn Menschen ohne jeglichen Kontakt zur Außenwelt über hunderte Jahre eine Insel bevölkern, die ungefähr halb so groß ist wie Mauritius. Wir werden uns aber auch anschauen, was passiert, wenn diese Abgeschiedenheit aufgebrochen wird und welche katastrophalen Konsequenzen das für die Moriori haben wird. Konsequenzen übrigens, die bis tief ins 20. Jahrhundert schmerzlich zu spüren sein werden.
Ich dachte schon, da wird nichts Gutes auf die zukommen wahrscheinlich.
Nein. Lass uns zuerst einmal über Rekohu, die Insel, sprechen. Wir waren bisher noch nicht so oft im Pazifik unterwegs, letzte Mal, glaube ich.
Du warst schon einige Male auf dem Pazifik unterwegs, muss man sagen.
Ja. Ja, ich glaube, die Folge, die am meisten im Pazifik gespielt hat oder stattgefunden hat, das war die über Mao Pialuk, wo ich auch so ein bisschen über die Besiedelung des Pazifiks gesprochen habe. Das war Folge 381. Aber du erinnerst dich vielleicht noch, und du weißt es ja mittlerweile auch schon, weil du auch andere Geschichten gemacht hast, wo der Pazifik vorkommt. Der Pazifik ist sehr groß. Ja. Und im Fall von Rekohu ist es auch ziemlich eindrücklich. Wenn du nämlich am Manukau Point, also einem der südlichsten Kaps dieser Hauptinsel, der Chatham-Insel, stehst und dann deinen Blick in Richtung Osten wendest, dann weißt du, dass jetzt einmal sehr lang nichts außer Wasser kommt. Ja. Also westlich 800 Kilometer entfernt ungefähr ist Neuseeland. Östlich sind ungefähr 7300 Kilometer Wasser, bis du dann schließlich in Chile angelangt bist.
7300.
Ja.
Das ist enorm. Ich meine, der Pazifik ist ja auch der größte Ozean, oder?
Ja. Was ich gern mache, wenn ich Geschichten über den Pazifik mache, ist, dass ich Google Earth aufmache, wo man die Kugel so hat und dann so drehen kann. Und wenn du sie richtig drehst und dir den Pazifik anschaust, dann schaut so aus, als wäre der gesamte Planet einfach nur blau. Ja, du siehst an den Rändern so ein paar Teile der Kontinente, aber eigentlich hast du einfach einen riesigen Teil der Erde, der nur Wasser ist, und das ist da eben hauptsächlich der Pazifik.
Und es liegt nicht an der Projektion, sondern da ist wirklich viel Wasser.
Da ist sehr, sehr viel Wasser, ja. Wir wissen nicht sicher, woher die ersten Moriori kamen, aber mittlerweile nimmt man an, dass sie Teil jener Polynesier waren, die auch Neuseeland bevölkert haben, also die man dann Maori genannt hat. Archäologische Funde deuten darauf hin, dass die ersten Menschen auf der Insel wahrscheinlich mit so einem Doppelkanu kamen. Wahrscheinlich waren es nicht einmal mehr als 50 Menschen. Zeitpunkt auch eher grob angesetzt. Heute sagt man, dass es irgendwo zwischen 900 und 1600, man kann es dann noch so ein bisschen limitieren und sagt dann so 1000 und 1500 nach der Zeitenwende. Genau wissen wir es nicht, aber offiziell spricht man davon, dass die Moriori im Jahr 1500 auf dieser Insel sind. In meiner Folge über Mao Pialuk habe ich auch etwas über die Besiedelung des Pazifiks gesprochen. Und einer der Hauptgründe, warum diese Besiedelung überhaupt stattgefunden hat, war meistens entweder, dass sie dort, wo sie herkamen, einfach nicht mehr genug Platz gehabt haben, oft auch stammespolitische Probleme, also dass Kinder dann halt sich eine neue Insel suchen haben müssen. Es kann aber auch sein, dass diese Chatham-Inseln im Zuge des Tauschhandels stattfand. Ja, also dass diese wahrscheinlich 50 Personen, die in diesem Doppelkanu saßen, dass die Obsidian mitgehabt haben oder Nahrungsmittel. Das waren die Dinge, mit denen gehandelt worden ist, und dass sie dann vielleicht ähnlich wie die Chatham in einen Sturm kamen, abgedrängt wurden, auf dieser Insel landeten und beschlossen, dort zu bleiben. Ja. Es hielt sich übrigens lange Zeit der Mythos, dass die Moriori sowas wie die ersten Ureinwohner Neuseelands waren, die dann schließlich von den Maori vertrieben wurden. Stimmt nicht, wir werden nachher auch noch einmal ein bisschen darüber sprechen. Linguistische, aber auch archäologische Funde deuten eher darauf hin, dass die Moriori und die Maori derselben Gruppe entstammten. Das heißt, Ostpolynesier, die den Pazifik aus Südostasien bzw. dem Südchinesischen Meer aus über die Jahrhunderte und Jahrtausende dann bevölkert haben. Und auf Rikuhu, also dieser Hauptinsel, heißt übrigens übersetzt nebliger Himmel oder neblige Sonne, weil es ziemlich feucht ist dort, finden sie diese Neuankömmlinge jetzt eine Heimat und bald wird niemand mehr diese Insel verlassen beziehungsweise darauf stoßen. Was finden Sie jetzt aber auf diesen Inseln beziehungsweise auf dieser Hauptinsel vor, wo die meisten sich niederlassen? Die Chatham-Inseln bestehen aus einer Gruppe von insgesamt 10 Inseln. 2 Hauptinseln machen aber flächenmäßig den größten Anteil aus. Die kleinere davon ist eine, die heute Pitt Island heißt. Die größte ist Rikuhu oder Chatham Island. Also ist immer ein bisschen verwirrend, wenn man Atoll hat, das Chatham Islands heißt. Und dann hat man aber auch eine Hauptinsel, die auch so heißt. Auf jeden Fall Rikuhu, flächenmäßig ungefähr halb so groß wie Mauritius, also knapp 1000 Quadratkilometer.
Wie viele Fußballfelder, Richard? Wie viele Saarlande?
Habe ich leider nicht nachgeschaut. Aber ich glaube, das als Vergleich reicht so, oder?
Ja.
Brauchst du Fußballfelder, um davor zu stellen, ob man dort leben kann?
Also leben kann man dort offensichtlich, weil sonst hätten die da angekommen sind, nicht so lange überlebt. Aber das ist ja auch was mich jetzt erstmal interessieren würde. Was finden die da vor, dass es wirklich möglich ist, ohne Versorgung von außen auf dieser Insel leben zu können?
Lass mich kurz noch ein bisschen über die Topografie sprechen und dann reden wir genau über diese Dinge. Diese Insel, die erhebt sich recht steil aus dem Meer. Ja. Entlang der südlichen Küste gibt es so recht schroffe Basaltklippen. Sie steigt dann zu so einer Art Plateau an. Bewachsen ist es mit Wald, also Laubbäume, Baumfarne und Nikaupalmen. Und die Landschaft ist recht vielfältig. Ja. Es gibt Schluchten, die bis zur Küste hin abfallen, aber auch kleine Hügel, Täler, Flüsse und Bäche. Der zentrale Teil der Insel ist flach, besteht aus Kalkstein und alten Sandbänken, vorwiegend bedeckt von Torf. Und ein Fünftel der Inselfläche wird von einer Lagune bedeckt, die sie Te Wanga nennen. Noch wichtiger aber ist, was finden diese neuen Bewohner dieser Insel jetzt dort zu essen? Naheliegenderweise sind es vor allem Meeresfrüchte, also Fische vor allem, die nahe der Küste, Schalentiere, auch Algen. Es gibt Seehunde und Seelöwen, regelmäßig stranden auch Wale, ja, die dann natürlich recht viele Leute ernähren können. Sie finden dort über 16 Arten fliegender Meeresvögel. Es kommen auch immer wieder Pinguine am Land, um dort zu brüten oder zu mausern. Und die werden von den Moriori in rauen Mengen verspeist. An Land nutzen die Moriori zu einem gewissen Grad auch Waldvögel, insbesondere die Holztaube, auch Rallen in den Sumpfgebieten, außerdem Enten, die rund um die Lagunen leben. Vor allem während der Mauserzeit sind diese Enten recht leicht zu fangen. Außerdem nutzen sie auch ungefähr 30 potenziell essbare Pflanzen, die wild wachsen dort. Ja, vor allem auch gestampften Adlerfarn. Nicht alle Pflanzen, die sie dort vorfinden, sind gleich nahrhaft oder einfach einzusammeln, aber zum Beispiel die Kerne des Karaka-Baums, die eigentlich giftig sind, die können nach entsprechender Behandlung auch genossen werden. Außerdem gibt es jede Menge Nikau-Palmen, die von Februar bis November Früchte tragen. Und es gibt Kauri-Bäume und das Herz dieser Kauri-Bäume, das kann ebenfalls verspeist werden. Es kann gekocht werden und dann verspeist. Was sie nicht machen, sie kultivieren keine Pflanzen. Bei wilden Pflanzen achten sie aber darauf, dass sie gut wachsen können, aber sie bauen nicht selber irgendwas an. Es ist vor allem die Tatsache, dass die Sonne oftmals Probleme hat, durch den dichten Dunst der Insel durchzubrechen, dass der Anbau von Gemüse, wie es zum Beispiel zur selben Zeit von den Maori auf Neuseeland gemacht wird, nicht wahnsinnig gut funktioniert. Aber alles in allem sind sie nahrungsmitteltechnisch recht gut versorgt.
Also es wirkt so, als wäre das schon so ein bisschen auch paradiesisch dort. Sie haben genug zu essen, ohne dass sie was anpflanzen müssen. Und
ja gut, es ist romantisiert.
Okay.
Man sagt, es ist paradiesisch. Ich werde noch ein bisschen darauf sprechen, dass es natürlich, wenn wir uns das jetzt vorstellen, gut, ich lebe irgendwo im Pazifik und ich ernähre mich von Meeresfrüchten, dann denke ich mir, oh, das ist das schönste Leben. Aber es gibt noch einige andere Dinge, das nicht ganz so paradiesisch machen.
Verstehe. Ja. Und wie schaut es mit der Wasserversorgung aus? Also gibt es auch Süßwasser auf der Insel?
Gibt genug Süßwasser, gibt ja auch kleine Flüsse und Bäche, also da haben sie kein Problem damit. Es ist aber wahrscheinlich die Abgeschiedenheit auch hier auf dieser Insel, die dann dafür sorgen wird, dass sich die Moriori, was ihre Struktur angeht, von den üblichen Strukturen polynesischer Völker abwenden. Also du erinnerst dich vielleicht, habe ich auch in der Maupeluk-Folge drüber gesprochen, dass diese Strukturen grundsätzlich sehr hierarchisch waren. Ja, also du hast Häuptlinge gehabt, du hast adlige Familien gehabt, dann hast du die einfachen Mitglieder gehabt. Und das ist auch eine Struktur, die sich zum Beispiel bei den Maori in Neuseeland weiterhin entwickeln wird und durchsetzen wird. Ja, und klassisch eben im Grund für alle polynesischen Völker im Pazifikraum. Auf Rekohu entwickelt sich anders. Die Moriori beginnen in Gruppen zu leben, die irgendwo zwischen 30 und 100 Mitglieder haben. Dabei hat jede Gruppe ihr eigenes Gebiet, in dem sie abhängig von der Saison umziehen. Ja, also sie haben nicht so richtige Dörfer, in denen sie immer bleiben, sondern abhängig davon, wo es gerade am angenehmsten ist, da ziehen sie hin. Die jeweiligen Gruppen haben dabei zwar ein erstes Anrecht auf diese Gebiete, sie besitzen diese Gebiete aber nicht. Ja, also sowas wie klassischen Landbesitz gibt's nicht. Entscheidungen werden in diesen Gruppen gemeinsam getroffen und obwohl ältere Mitglieder der Gemeinschaft oft einen besonderen Status haben und auch als Führer dieser Gruppen betrachtet werden, basiert ihre, wie soll ich sagen, ihre gewichtigere Stimme in erster Linie auf ihrer Überzeugungskraft, auf ihrer Weisheit und nicht auf Vererbung. Und Anführer einer Gruppe übernehmen genauso wie alle anderen so die tägliche Arbeit, die zum Überleben nötig ist. Es gibt auch keine eigene Kleidung oder Verzierungen, die ihren Status unterstreichen würden. Mhm. Es ist vor allem auch über archäologische Funde belegt, dass sich das auch zum Beispiel in den Bestattungen widerspiegelt. Also keine außergewöhnlichen Grabbeigaben. Wir wissen es übrigens, weil in den 1970er Jahren ein gewisser Douglas G. Sutton 2 Jahre auf Chatham Island verbracht hat und dort gegraben hat. Und das ist die umfangreichste Studie zu archäologischen Funden auf den Chatham Islands. Mhm. Bezüglich Bestattungen, da ist es zum Beispiel so, dass der Körper eines Verstorbenen oder einer Verstorbenen einfach halb im Sand eingegraben wird mit Blick zum Meer. Oder der Leib wird an einen Baum festgebunden, eventuell mit einer kleinen Beigabe, die aber nur anzeigt, welche Arbeit diese Person zu Lebzeiten durchgeführt hat. Mhm. Mit einem großen Problem haben sie aber zu kämpfen. Es wird geschätzt, basierend auf Funden und Analysen, dass die Lebenserwartungen bei jenen, die es jenseits der 15 Jahre geschafft haben, dass die bei nur 32 lag.
Oh.
Und wenn wir jetzt die Kindersterblichkeit mal mit reinnehmen, die ungefähr bei am Drittel lag, dann war die Lebenserwartung sogar nur 22.
Hm. Weiß man warum?
Man weiß warum. Man geht davon aus, dass die Nahrung, die sie zu sich genommen haben, die ja gut war für den Körperbau, also man geht davon aus, dass sie irgendwo so durchschnittlich 1,70 Meter, 1,75 Meter groß waren, was recht groß war für den Raum und für die Zeit, dass diese Nahrungsmittel, die sie zu sich genommen haben, aber gleichzeitig auch der Grund waren, dass die Lebenserwartung so niedrig war. Schuld ist nämlich der Schaden, der den Zähnen zugefügt wurde beim Verspeisen dieser Dinge. Also Schalentiere zum Beispiel, die oft sandig waren. Auch die Wurzeln der Farne, die sie verspeist haben. Das sorgt für eine massive Abnutzung der Zähne, was wiederum zu bakteriellen Infektionen führt, die zuerst einmal zum Beispiel Lungenwegserkrankungen auslösen können, später dann auch lebensbedrohliche und schließlich tödliche Krankheiten.
Hm. Mhm.
Und es sind wohl diese Umstände, also dass die Lebenserwartung ohnehin kurz ist. Auf einer Insel, wo sie völlig abgeschieden sind, wo es auch keine großen Bäume mehr gibt, die groß genug wären, um große Kanus zu bauen, mit denen sie tatsächlich auch von der Insel wegkommen, sind diese Umstände, die dafür sorgen, dass die Moriori ein Merkmal ihrer Kultur entwickeln, das ziemlich einzigartig ist. Relativ bald, nämlich irgendwann im 16. Jahrhundert, entwickeln sie ein System, das als Nunuku Huenua bekannt ist und auf einen gewissen Nunuku, einen Stammeshäuptling, zurückgeht. Der soll der Legende nach einmal beobachtet haben, wie sich zwei andere Stämme, die Rauru und Wetaina, am westlichen Ufer dieser großen Tewanga-Lagune bekämpft haben. Und er soll sich dann zwischen diese beiden kämpfenden Parteien gedrängt haben. Und die Legende, was als nächstes passiert, die wird so erzählt. fassungslos von dieser Erscheinung, ohne einen weiteren Schlag auszuführen, zogen sie sich zurück. »Folgt mir«, sagte er. Als sie das Ufer erreichten, rief er, »Ihr, Rauru, setzt euch dorthin, ihr, Vetainer, hier.« Sie setzten sich entsprechend. »Zuschauer, sammelt alle Waffen und stapelt sie dort.« Gehorsam wurden die Waffen gestapelt. »Baut ein Feuer und werft die Waffen obendrauf.« Das Feuer wurde entfacht, die Speere und hölzernen Breitschwerter verbrannt, doch es wurde kein Wort des Protests gesprochen. »Rauru, Vetainer, steht auf und begegnet euch.« Sie erhoben sich und trafen sich. »Berührt Nase an Nase.« Nase an Nase wurde berührt. »Hört alle zu, von jetzt an und für immer. Lasst es nie wieder Krieg geben, wie es heute der Fall war. Vergesst von heute an den Geschmack von Menschenfleisch. Seid ihr Fische, die ihre Jungen fressen?« So wurde dort vereinbart, dass, weil Menschen wütend werden und in solcher Wut den Drang verspüren zu schlagen, sie dies tun dürfen, aber nur mit einem Stock so dick wie ein Daumen und eine Armlänge lang, und drauf losschlagen können, aber dass bei einer Abschürfung der Haut oder beim ersten Anzeichen von Blut alle die Ehre als gewahrt ansehen sollten. Und, sagt der Erzähler, alle gehorchten. Warum? Wegen des Fluchs von Nunuku. Mögen deine Eingeweide verrotten am Tag, an dem du nicht gehorchst. Also, sie entwickeln ein pazifistisches System. Sie entwickeln ein pazifistisches System. Ob die Legende von Nunuku jetzt tatsächlich wahr ist,
ja.
Das Resultat ist, dass auf den Inseln kriegerische Auseinandersetzungen verboten sind und nicht mehr stattfinden.
Gut, verboten sind heißt ja auch noch nicht, dass sie nicht stattfinden.
Wenn sie stattfinden, dann wird diese Person oder die Personen, die damit zu tun haben, ausgestoßen, was im Grunde der Todesurteil ist. Mhm. Und es scheint tatsächlich auch funktioniert zu haben. Und es ist ein krasser Gegensatz zu den Maori auf Neuseeland, die ja richtige Kriegerkultur haben. Darauf werden wir nachher auch noch zu sprechen kommen. Es hilft natürlich, dass die Insel groß genug war und die Ressourcen derart, dass sich niemand wirklich so richtig in die Haare geriet. Mhm. Ja, falls schon, wurden diese Dinge dann eben friedlich geregelt und maximal, dass sich Leute halt mit am Stock geschlagen haben.
Ja, und auch das Bevölkerungswachstum war wahrscheinlich auch sehr begrenzt, wenn die Leute nicht so alt geworden sind.
Richtig. Also Bevölkerungskontrolle, sie haben es auch in die andere Richtung gemacht, weil, ich meine, es ist wichtig, dass sie nicht aussterben, aber es dürfen auch nicht zu viele werden. Zum Beispiel wurden dann eben manchmal männliche Säuglinge kastriert, damit sie das Bevölkerungswachstum damit irgendwie im Griff haben.
Interessant.
Also diese Nunuku-Maßnahme kombiniert mit dieser teilweisen Kastration junger Buben, sorgt dafür, dass über die nächsten Jahrhunderte die Bewohner und Bewohnerinnen der Insel nicht aussterben, aber auch nicht zu viele werden. Damit die Männer der Moriori aber weiterhin ihre Männlichkeit unter Beweis stellen können. Also bei den Maori war das ja vor allem das großflächige und recht schmerzhafte Tätowieren, aber eben auch die kriegerische Tätigkeit. Dafür finden die Moriori dann andere Möglichkeiten. Zum Beispiel Expeditionen, im Zuge derer sie an sehr schwer zugänglichen Orten Vögel eingefangen haben, dadurch ihren Mut und ihre Geschicklichkeit unter Beweis stellen haben können. Oder, und das finde ich auch sehr gut, jemand beweist seine Männlichkeit dadurch, indem er tief ins Wasser taucht und dann mit einem Flusskrebs in jeder Hand und einem im Mund auftaucht. Okay. Ja, damit hast du deine Männlichkeit bewiesen. Wer sich aber jetzt gegen dieses Nunuku-Huenua-Gesetz stellt, trotzdem absichtlich jemanden verletzt oder tötet, der wird aus der Gruppe ausgestoßen, wie ich vorhin schon gesagt habe. Und das ist in so einem Fall natürlich der sichere Tod. Es ist ein simples, aber effektives System, das über die Jahrhunderte gut funktioniert und dafür sorgt, dass die Bevölkerung recht stabil bei ungefähr 2000 Personen bleibt.
2000?
Mhm. 2000.
Sie haben mit 50 angefangen, kann es sein?
So wird es geschätzt, dass es gestartet hat mit 50. Da ist man nicht ganz sicher, ob es nicht dann noch ein paar Kanufahrten gegeben hat zwischen Rikuhu und den neuseeländischen Inseln. Aber das waren so die ersten, die dann wahrscheinlich auch nicht mehr weggegangen sind. Aber dieses Nunuku-Wenua-System, das ist ein System, das, wie es der Historiker Michael King in seinem Buch über die Moriori schreibt, eines, das nur funktioniert, wenn dein Gegner auch dein Gewissen teilt. Und hier kommen wir jetzt wieder zu meiner Einleitung zurück, denn wie sich bald nach Ankunft der Europäer zeigen wird, nicht alle, die ab jetzt auf diese Insel kommen, die teilen dieses Gewissen. Hm. Der erste Kontakt mit den Europäern testet dieses Gewissen der Moriori und auch dieses Gesetz sofort. Der Grund dafür ist aber vor allem einmal Verwirrung. Ja, als ein Teil der Crew dieser Chatham mit einem Boot die Insel betrifft, sind die Moriori zuerst einmal wie vom Donner gerührt. Nach so vielen Generationen, die auf der Insel geboren und gestorben waren, verstehen sich die Moriori als die einzigen Menschen auf der Welt. Ja. Also in ihrem Selbstverständnis gibt's nur sie und jetzt gibt es für sie plötzlich auch eine andere Welt, die da außen ist. Man merkt es übrigens auch daran, dieses Selbstverständnis, dass bevor die Europäer kamen, die Moriori gar kein eigenes Wort für sich gehabt haben. Ja, also Moriori selbst bedeutet ungefähr dasselbe wie Maori, nämlich einfach nur normaler Mensch.
Ja.
Und plötzlich kommt hier jetzt also ein riesiges Schiff, von Bord kommen Menschen in Uniformen, Dinge, die sie noch nie gesehen haben. Die Moriori sind sich nicht einmal sicher, ob es Männer oder Frauen sind, wegen der Uniformen und wegen der Haartracht. Sie nennen sie das Sonnenvolk, ja, the Sun People, wahrscheinlich, weil sie so hell sind, quasi reflektieren. Und sie glauben auch, in ihnen lebt der Gott des Feuers, weil einige von ihnen Pfeife rauchen.
Mhm.
Und obwohl sie grundsätzlich ja pazifistisch eingestellt sind, reagieren sie halt zuerst einmal so, wie man es erwarten wird. Ja, sie sind recht aggressiv, weil sie wissen nicht, was es hier auf sich hat mit diesen Leuten, die da ankommen. Sie haben zum Beispiel auch keine Ahnung davon, was eine Muskete ist, die die Briten hier mitführen. Und es kommt dann schließlich auch so, wie man es erwarten wird. Es entsteht ein Gerangel und im Zuge dessen erschießt dann ein britischer Seemann einen Moriori. Es ist wahrscheinlich einer der wichtigsten Momente in der Geschichte der Moriori, denn das Ganze hat jetzt folgenden Effekt. Nachdem sie ja eigentlich diesem Gesetz des Nunuku anhängern, betrachten die Moriori diese Eskalation in einer Nachbetrachtung als ihre eigene Schuld. Die Briten übrigens auch, ja. Es gibt sehr detaillierte Aufzeichnungen über diese Begegnung und die gehen auch davon aus, dass sie da falsch reagiert haben. Jedenfalls die Moriori beschließen jetzt, dass sie es bei zukünftigen Schiffen anders machen würden. Dass sie da freundlicher sein werden und dass sie auch weiterhin das Gesetz des Nunuku befolgen werden. Was sie auch tun. Obwohl es nach der Chatham, die nach dieser Begegnung wieder ablegt, noch einige Zeit dauern wird, bis neue Schiffe kommen. Das tun sie aber und zwar vor allem aufgrund der reichen Seehundvorkommen auf den Chatham Islands, die vor allem für den zu jener Zeit sehr lukrativen chinesischen Markt gejagt werden. Also ab 1804 landen jetzt regelmäßig Schiffe auf den Chatham Islands und die Moriori gehen ihnen entweder aus dem Weg oder sie helfen ihnen sogar. Ihren Nunuku halten sie weiter ein. Es wird ihnen aber nicht einfach gemacht. Also abgesehen davon, dass die Seehundbestände im Laufe der nächsten Jahre und Jahrzehnte jetzt gefährlich niedrig werden, sie zwar im Gegenzug dazu Schweine und Kartoffeln bekommen, die jetzt an Land gebracht werden, bringen die Europäer aber auch, wie zu erwarten, Krankheiten mit. Ja, also Krankheiten, gegen die die Moriori keine Immunität haben, weil wie auch. Ja. Also Masern, Grippe und andere Krankheiten breiten sich aus. Die traditionellen Methoden, die angewandt werden, zum Beispiel, dass man ins Wasser geht, wenn man erkrankt, oder auch traditionelle Kräuterbehandlungen, die helfen dagegen natürlich nichts. Wir haben keine offiziellen Aufzeichnungen. Es gibt aber Schätzungen, die auch ein bisschen variieren, aber wahrscheinlich ist es so, dass in den Jahrzehnten nach der Landung der Chatham bis in die 1830er Jahre ungefähr ein Fünftel der Moriori sterben.
Mhm.
Im Jahr 1935 sind es noch ungefähr 1600, also 1600. 1600, die sich jetzt die Insel auch mit einigen Europäern teilen, teilweise auch mit Maori, die auf europäischen Schiffen von Neuseeland gekommen waren, auch wieder gegangen sind. Auch der ein oder andere Moriori ist in der Zwischenzeit nach Neuseeland gesegelt oder noch weiter weg, dann wieder zurückgekommen, auch mit Englisch- und Maori-Kenntnissen. Allerdings, trotz der Toten durch fremde Krankheiten, trotz teilweise brutaler Seehundfänger, die jetzt auf die Insel kommen, trotz wilder Hunde, die sich jetzt auf der Insel auch breit gemacht haben, die eingeschleppt worden sind, trotz der schwindenden Ressourcen, also die Seehundbestände sind nach einigen Jahrzehnten fast weg, trotz all dieser Dinge hat sich grundsätzlich am kulturellen Leben der Moriori wenig geändert. Also es gab zwar Kontakt zwischen Moriori und Europäern, auch zwischen Maori, aber sie bleiben trotzdem großteils unter sich. Ihr Way of Life, wenn man so will, ihre Kultur, ihre Religion, das hat sich seit der Ankunft der Europäer eigentlich kaum verändert. Ja, es haben sich auch einige Christen auf Chatham angesiedelt, allerdings keine Missionare, das heißt, niemand ist bis in die 1830er Jahre konvertiert. Es gibt noch 20 kleine Siedlungen auf Chatham und eine auf der kleineren Pitt-Insel. Und sie leben ihr Leben jetzt beinahe noch so wie in den Jahrhunderten zuvor. Und dann kommt das Jahr 1832. Gegen Ende dieses Jahres läuft in den Ocean Bay, also eine Bucht auf der Hauptinsel der Chatham Island, ein Seehundfänger ein und von Bord geht neben diversen Europäern vor allem eine Person, nämlich ein gewisser Matioro. Und Matioro ist ein Maori-Häuptling und sein Auftreten, sein Kostüm, seine Tätowierungen und Ornamente, mit denen er behängt ist, die zeigen das auch klar. Vor allem aber gehört er einem Stamm der Nord-Taraniki-Maori an, ein Gebiet, in dem seit 1815 die sogenannten Musketenkriege stattfinden in Neuseeland. Es sind Kriege zwischen Maori-Stämmern, die sie bewaffnet mit Musketen, die sie von den Europäern haben, ausfechten. Und wir wissen von dieser Landung des Häuptlings vor allem von einem Moriori namens Koche. Einer, der übrigens auch selbst dabei war, als knapp 40 Jahre vorher nach dieser katastrophalen Landung der Chatham eine Verhandlung einberufen wurde, um zu besprechen, wie jetzt mit diesen weiteren Landungen umzugehen ist. Mhm. Und Koche, der ist dabei, als dieser Häuptling jetzt am Strand entlang geht und mit den unterschiedlichen Moriori, die vor Ort sind, spricht und sie ausfragt, ja, über ihre Politik, über ihre Traditionen, Gepflogenheiten, ihre Religion. Und er fragt auch, welches denn der heiligste Ort wäre, also auf dieser Chatham Island. Und sie sagen sie, es ist die Spitze des Vulkans Hokopoi, der ungefähr 15 Kilometer landeinwärts liegt. Und einige Tage nach seiner Landung klettert ein Moriori auf eben die Spitze dieses Bergs. Und was er dort sieht, das lässt ihn erschaudern. Es ist nämlich ein eiserner Kochtopf. Eigentlich nicht so schlimm, wird man denken, aber es ist strikt verboten, an diesem heiligen Ort zu kochen. Und es ist ein Umstand, den sie auch dem Matioro mitgeteilt haben. Schnell holt jetzt also dieser Mann, der das entdeckt hat, weitere Moriori, darunter auch den vorhin erwähnten Koche, von dem wir wissen, was als nächstes passiert. Und dieser Koche, der macht das, was man erwarten würde, versucht jetzt diesen Eisentopf zu zerschlagen. Und dann treffen plötzlich Seeleute ein. Seeleute von diesem Schiff, auf dem Matioro angekommen war. Sie haben auch einige Bulldoggen dabei. Und als einer der Moriori sich umdreht, um zu erklären, was sie hier tun, erschießt den Matioro. Die restlichen 12 Männer inklusive Koche, die werden dann an den Füßen aufgehängt und geschlagen und überleben das Ganze nur knapp. Den Moriori ist klar, das Ganze war eine Provokation dieses Maori-Häuptlings und sie machen ihn auch für das verantwortlich, was als nächstes kommt. Mitglieder der Taranaki Maori, also ursprünglich angesiedelt in Port Nicholson in Neuseeland, das ist jener Ort, an dem später dann Wellington gegründet wird, das die Hauptstadt werden wird, die haben nämlich beschlossen, von diesem Ort wegzugehen und sich woanders anzusiedeln, und zwar auf den Chatham Islands. Und im November 1835 landen dann 400 Mitglieder der Ngatu Mutunga Maori an Bord der Brig Rodney auf den Chatham Islands. Es sind Männer, Frauen und Kinder und sie haben auch 87 Tonnen Saatkartoffeln mit. Also hier ist klar, die wollen sich niederlassen. Die Überreise ist beschwerlich, das Schiff ist sehr klein und sie sind ziemlich zusammengepfercht auf diesem Schiff. Und als sie auf Chatham Island ankommen, sind sie sehr schwach. Hätten die Moriori beschlossen, sie dann und dort anzugreifen, hätten sie sie ohne weiteres einfach töten können, machen sie aber natürlich nicht. Manche von ihnen zeigen ihnen, als sie von Bord kommen, so auch gleich einmal den Weg zu Wasserquellen und so weiter, damit sie sich stärken können. Das Ganze wiederholt sich 2 Wochen später noch einmal und am 5. Dezember kommen dann also noch einmal ungefähr 500 Maori auf Chatham Island an. Es sind jetzt also insgesamt an die 900 Maori und sie wollen sich jetzt dort niederlassen. Sie ignorieren die Moriori, die auf dieser Insel leben und tun das, was in ihrer Kultur normal ist. Also sie gehen über das Land, they walk the land, sagt man im Englischen, und sie suchen sich die Orte aus, die für sie am sinnvollsten wirken, sich niederzulassen. Ihnen ist dabei aber egal, ob dort schon Moriori wohnen. Es kann ihnen auch egal sein, denn sie haben nicht nur den Vorteil, dass sie mit Musketen, Knüppeln und Beilen bewaffnet sind, sondern auch dass sie überhaupt keine Gewissensprobleme haben, die auch zu verwenden. Und so nehmen sie sich in den nächsten Wochen Stück um Stück die Gebiete auf Chatham Island, die sie wollen. Wenn dort schon Moriori leben, dann sagen sie ihnen, sie sind jetzt ihre Vasallen.
Und die Moriori haben ja wahrscheinlich auch gar keine Waffen mehr, oder? Weil die haben ja im Grunde seit Jahrhunderten nicht gekämpft.
Richtig. Und sie wehren sich halt auch nicht, weil es Teil ihres Nunuku ist. Die Moriori erwachen nur relativ langsam aus ihrer Schockstarre, ja. Sie hatten ja schon vorher Kontakt mit Maori gehabt, die auf der Insel waren. Sie haben mit ihnen keine Probleme gehabt. Die Maori, die jetzt kommen, die machen es eben so, wie sie es auch in Neuseeland untereinander gemacht haben. Ein Volk, das sich durch Krieg seinen physischen und kulturellen Platz sichert. Und beim Treffen diverser Moriori-Führer im Dezember 1835 besprechen sie, wie sie jetzt reagieren sollen. Und dieses Treffen, das wird eben dominiert von diesen Widersprüchen alter Tradition und neuer Gegebenheiten. Das Treffen findet in Te Awapatiki statt. Das ist eine Gegend, in die die gelandeten Maori noch nicht vorgedrungen sind. Es sind nicht ganz 1000 Personen, die dort versammelt sind, inklusive 160 Anführer. Und die Jungen, die sprechen sich gleich dafür aus, dieses jahrhundertealte Gesetz des Nunuku zu ignorieren. Also sie argumentieren, dass das Gesetz dazu gedacht war, kleine Bevölkerung davor zu bewahren, sich mit Blutsfäden selbst auszurotten, dass dieses Gesetz aber nicht auf eine Invasion, wie sie jetzt gerade stattfindet, anzuwenden sei. Und es wird vorgeschlagen, diese Invasoren in einer konzertierten Aktion anzugreifen und zu töten. Die älteren Führer, die schlagen genau das Gegenteil vor. Die sagen, das ehrwürdige Gesetz des Nunuku, das kann man nicht selektiv anwenden, es ist ein moralischer Imperativ. 3 Tage lang wird diskutiert, 3 Tage, während derer 2 Maori-Häuptlinge mit ihren Kriegern bereits in dieser Gegend angelangt sind, wo dieses Treffen stattfindet. Und es wird dann beschlossen, wir folgen dem alten Gesetz des Nunuku. Bevor die an diesem Treffen beteiligt waren, jetzt aber noch zu ihren Siedlungen zurückkehren können und auch bevor sie den Maori mitteilen können, dass sie beschlossen haben, sich ihnen nicht entgegenzusetzen, fallen die Maori, die jetzt angekommen sind, schon über sie und ihre Siedlungen her. Die überlieferten Details, was sich in den nächsten Wochen und Monaten auf den Chathams abspielt, die sind grauenhaft und beinhalten unter anderem auch Kannibalismus, der im Zuge dieser kriegerischen Tätigkeit bei den Maori nicht unüblich war. Ein Missionar namens Johann Gottfried Engst, der im Jahr 1842 auf die Chathams kommt, also einige Jahre danach, der hat einige dieser Berichte der Moriori aufgeschrieben. Für die Maori ist es einfach nur Tikanga, ja, die traditionelle Art und Weise, wie neues Land beansprucht wird. Der Unterschied jetzt ist, üblicherweise sind ihre Gegner andere Maori, die diese Traditionen kennen und sich natürlich auch entsprechend wehren. Und die Moriori, die haben keine Chance. Also selbst wenn sie wollten, könnten sie sich nicht einmal wehren. Sie können natürlich auch nicht fliehen und die wenigen Europäer, die auf den Chathams leben, die mischen sich nicht ein und schauen dem Ganzen tatenlos zu. Späteren Aufzeichnungen zufolge werden insgesamt 400 Moriori im Zuge dieser Invasion getötet oder sterben an den Folgen, das heißt an Verzweiflung. Der Rest wird von den jetzt herrschenden Maori auf den Chatham Islands versklavt. Ihre Lebensbedingungen sind jetzt grauenhaft, sie werden geschunden und selbst als die Chathams dann im Jahr 1842 Teil Neuseelands werden und im Jahr 1855 sogar ein eigener Magistrat, der auf der Insel lebt, eingesetzt wird, verbessern sich die Lebensbedingungen der Moriori nicht wirklich. Erst nach einer generellen Abschaffung der Sklaverei auf den Chathams in den 1860er Jahren erhalten die Moriori dann wieder sowas wie ihre Selbstständigkeit zurück. Und im Jahr 1862, als sich überlebende Moriori deswegen versammeln, um aufzuschreiben, wie viele von ihnen noch auf der Insel am Leben sind, kommen sie auf genau 101 Personen. Also innerhalb von nicht einmal 3 Jahrzehnten waren beinahe alle der ursprünglich noch 1600 Moriori gestorben. Die meisten der jetzt noch Lebenden waren zu alt oder zu verwandt miteinander, um sich weiterhin vermehren zu können. So noch nicht alles. Im Jahr 1870 werden dann von der neuseeländischen Regierung Entscheidungen über Landrechte auf den Chatham Islands getroffen. Das Native Land Court trifft Urteile, die das Land auf den Chatham Islands überwiegend Maori-Anspruchsstellern zuweisen und nur ein kleiner Teil ist für die Moriori vorgesehen. Also die noch lebenden Moriori, jetzt sind es schon weit weniger als 100, die erhalten jetzt einen viel kleineren Anteil, hauptsächlich bewaldetes oder weniger begehrtes Land. Mhm. Die Ironie an dem Ganzen ist, 2 Jahre zuvor, 1868, waren beinahe alle Maori, die noch auf den Chathams lebten, wieder auf die neuseeländischen Inseln zurückgekehrt. In 3 Gruppen, die 1867 und 1868 abreisen, verlassen beinahe 356 Maori die Inseln und hinterlassen nur 20 Maori, die zu alt, krank oder unwillig sind, wieder woanders neu anzufangen. Mhm. Die Gründe dafür, es gibt einige Gründe, wahrscheinlich ein Grund ist eine Masernepidemie, die in diesen Jahren einen großen Teil der Maori und auch der Moriori tötet. Es gibt aber auch so Omen, die gesehen werden. Im Jahr 1868 zum Beispiel wird eine Aurora Australis beobachtet, also die südliche Entsprechung der Aurora Borealis, Polarlichter. Und die Maori, denen der Großteil der Ländereien jetzt zugesprochen wird, die kehren extra im Jahr 1870 nur für diese Verhandlungen auf die Insel zurück. Ja, also obwohl sie nicht einmal dort leben, kriegen sie einen Großteil der Länder zugesprochen. Mhm. Mit Tommy Solomon, eigentlicher Name Tame Horomana Rehe, stirbt im Jahr 1933 der letzte Moriori. Zumindest wird es lange so dargestellt. Sprache, Tradition oder Religion der Moriori sieht man zu diesem Zeitpunkt eigentlich schon als ausgestorben an. Und viele der nicht zerstörten Artefakte der Moriori, inklusive sterbliche Überreste aus alten Grabstätten, die waren mittlerweile auch von der Insel und vorwiegend in britische Museen gebracht worden. Mhm. Dieser Glaube, dass sie komplett verschwunden sind, soll auch einen großen Einfluss darauf haben, wie die Moriori dann noch bis tief ins 20. Jahrhundert in Neuseeland wahrgenommen werden. Also es gibt zwar zu Beginn des 20. Jahrhunderts Forscher wie den Anthropologen H.D. Skinner, der sich mit den Moriori beschäftigt, unter anderem auch durch Studium eben dieser Dinge, die er in britischen Museen gesehen hat, aber auch durch seine Arbeit auf Chatham selbst. Und der postuliert zum Beispiel Anfang des 20. Jahrhunderts schon, dass die Moriori ein polynesisches Volk seien wie die Maori. Diese Dinge werden im Laufe des 20. Jahrhunderts entweder vergessen oder ignoriert. Stattdessen werden Mythen verbreitet. Ja, zum Beispiel der Mythos, die Moriori wären eine minderwertige Rasse gewesen. Auch keine polynesische, sondern eine melanesische, also zwar auch pazifisch, aber eben nicht den Polynesern zuzuordnen. Und es wird der Mythos verbreitet, dass sie die eigentlichen Ureinwohner Neuseelands waren, dann aber von den Maori vertrieben und ausgerottet wurden. Das sind Dinge, die so in Schulbüchern auch aufgeschrieben worden sind und damit im Grunde mehrere Generationen mit diesen Mythen falsch informiert haben. Dabei gab es noch einige Nachfahrinnen und Nachfahren der Moriori, die zwar nicht so wie Tommy Solomon reine Moriori waren, sondern auch hervorgegangen sind aus Beziehungen mit Maori oder Europäern, denen allerdings selbst immer vermittelt wurde, es wäre eine Schande, Moriori zu sein. Mhm. Erst im Jahr 1980, als eine Dokumentation produziert von einem der Moriori-Nachfahren ausgestrahlt wird, in denen mit diesen Mythen aufgeräumt wird, ändert sich auch das Bild in Neuseeland. Also plötzlich wird klar, kein Volk, das von den Maori aus Neuseeland vertrieben wurde, kein Volk, das unfähig war, sich selbst am Leben zu halten, sondern ein Volk, das eigentlich durch eingeschleppte Krankheiten und die Auswirkungen der Maori-Invasion beinahe ausgelöscht wurde. Das Ganze tritt so eine Welle los, die als eine Art Renaissance der Moriori betrachtet werden kann. Also spätestens seit der Enthüllung einer Statue Tommy Solomons, also des, wie es geheißen hat, letzten Moriori am südöstlichen Zipfel der Chatham Islands, übrigens auch besucht vom damaligen neuseeländischen Premierminister David Lang, beginnen die Moriori jetzt wieder selbstbewusster aufzutreten. Also viele Nachfahrinnen und Nachfahren der Moriori, die trauen sich jetzt, auch öffentlich als solche aufzutreten und ihre alten Traditionen wieder zu erforschen. Und es ist auch dieser Renaissance zu verdanken, dass das Buch, das meine Hauptquelle für diese Folge ist, überhaupt geschrieben worden ist. Ja, mhm. Von Michael King, einem der führenden Historiker jener Zeit, der über indigene Bevölkerungen auf Neuseeland geschrieben hat, also vorwiegend Maori, aber eben auch Moriori, und er hat es in enger Zusammenarbeit mit den Nachfahren und Nachfahren der Moriori verfasst. Mhm. Eine letzte Sache noch. Im Jahr 2021 wird dann schließlich der Moriori Claims Settlement Act im neuseeländischen Parlament verabschiedet, und zwar komplett einstimmig von allen Abgeordneten. Der Moriori Claims Settlement Act ist ein Gesetz, das im Grund einerseits die Moriori offiziell als die indigene Bevölkerung der Chatham Islands bestätigt. Außerdem werden Land und andere Reparationen an die noch lebenden Nachfahrinnen und Nachfahren übergeben. Heute wird die Zahl der Moriori auf ca. 2.000 bis 3.000 geschätzt. Ja, und es gibt jetzt auch Anstrengungen, die eigentlich als ausgestorben gegoltene Moriori-Sprache wiederzubeleben. Mhm. Und das, Daniel, war meine Geschichte über die Moriori, ein Volk, das über Jahrhunderte allein auf einer Inselgruppe lebt und ein pazifistisches System entwickelt, das sich schlussendlich dann auch als ein großes Problem rausstellt, dass sie mit Europäern und dann auch Maori in Kontakt treten.
Ist das die Moral dieser Geschichte, Richard? Mit Pazifismus muss man aufpassen, weil das kann schief gehen.
Ich mag nicht gern irgendwelche moralischen Schlüsse ziehen aus Dingen. Aber also ich glaube, hier kann man ohne weiteres das auch noch einmal wiederholen, was Michael King gesagt hat, nämlich dass so ein pazifistisches System halt nur funktioniert, wenn alle dran glauben.
Ja.
Deswegen.
Das ist dieses Beispiel, das man auch häufig so verwendet bei solchen Vergleichen, wenn man sagt, das bringt nichts mit einer Taube Schach zu spielen. Wenn die sich nicht an die Regeln hält und wenn die da einfach nur rumstolziert und rumgackst, dann kann man einfach nicht Schach spielen.
Richtig. Ja,
und das ist da auch so. Also wenn sich nicht alle an die Regeln halten und nicht alle so einen Grundstock an Dingen haben, an die alle gemeinsam glauben, dann funktioniert es nicht.
Ja. Ja, es ist eigentlich nämlich so faszinierend, wenn man sich anschaut, wie sie dieses System entwickeln, um höchstwahrscheinlich auch nicht dasselbe Schicksal anderer Bewohner anderer pazifischer Inseln zu wiederholen. Und da könnte man sich rein theoretisch vorstellen, dass auch an solchen Orten ähnliche Diskussionen geführt worden sind, wie die dann zu dem Gesetz des Nunuku geführt haben.
Mm, ja.
Also dass es nicht sinnvoll ist, auf einer Insel, die komplett abgeschieden ist und wo es aufgrund fehlender Bäume auch unmöglich ist, von ihr wegzukommen und höchstwahrscheinlich auch niemand kommt, dass man dann weiterhin solchen kriegerischen Auseinandersetzungen an solchen festhält, ja. Weil die halt schlussendlich nur für die komplette Auslöschung sorgen werden.
Wie ist das eigentlich der Grund, warum keine Maori vorbeikommen? Weil die haben ja auch Handel geführt im Pazifik. War wahrscheinlich, weil es zufällig auf keiner Route lag und die Chatham-Inseln deshalb so verlassen waren?
Ich glaube, bei Neuseeland war es natürlich auch so, dass das ja schon ein recht großes Gebiet war und da war es auch nicht nötig, dann noch weiter auf diesen Kanus wegzufahren als früher. Ja. Also ich habe ja, glaube ich, auch so ein bisschen gesprochen über in meiner Maupia-Look-Folge über die Zeiträume, in denen Inseln bevölkert werden. Und das sind vor allem eben auch die, wo es noch nötig war, zum Beispiel diesen Handel durchzuführen. Und der war wahrscheinlich für die Maori zu jener Zeit so nicht mehr nötig, dass niemand sich in den Kopf gesetzt hat, gut, ich werde jetzt hier in einem Kanu 800 Kilometer reisen, ja, um Handel zu treiben.
Ja. Was ich noch faszinierend fand an dieser Geschichte, wenn man sich die Parallelen anschaut. Also du hast jetzt gesagt, das war so im Jahr 1200 oder so nach der Zeitenwende. Also so
1500.
Also im Grunde so Ende Mittelalter, frühe Neuzeit findet diese Besiedlung statt. Und die sind dann im Grunde bis ins 19. Jahrhundert da völlig abgeschieden. Also im Grunde Ende Mittelalter bis an Moderne.
Mhm.
Unglaublich. Ja. Und das bringt mich zur Überraschenden oder zur, ja, vielleicht ist es nur für mich überraschend, aber man denkt ja bei deiner Einleitung, dass die Katastrophe über diese Insel kommt, weil die Europäer kommen.
Die Europäer sind dann schlussendlich nicht die einzig schuld sind daran, aber natürlich ist es eine, wie soll ich sagen, eine Verkettung von Umständen, mhm. Wo die Europäer natürlich auch eine gewisse Rolle spielen. Ja. Abgesehen davon, dass sie auch diese ganzen Krankheitserreger auf die Insel bringen, die schon einmal für den Tod vieler Moriori sorgen, ist natürlich dann auch so, dass sie zum Beispiel die Schiffe zur Verfügung stellen, auf denen die Maori zu den Chatham Islands kommen und sich dort niederlassen wollen. Ja. Also man kann sie hier nicht ganz aus dieser Rechnung rausnehmen, aber im Gegensatz zu anderen Geschichten, die wir auch schon erzählt haben, ist ihre Rolle hier jetzt nicht die dominante.
Ja. Man hätte auch erwarten können, okay, die fangen jetzt an, diese Insel zu kolonisieren, bauen da einen Handelsstützpunkt auf und das machen sie aber offenbar nicht, sondern sie jagen
also da. Also sie machen es nicht im großen Rahmen, also die Europäer, die auf der Insel sind, die sind eben vor allem wegen der Seehunde dort. Und das ist der Haupthandel, der hier getrieben wird, also sie sind schon dort, aber es da auch nicht nötig, was Größeres aufzubauen.
Ja. Aber auch so interessant, sich vorzustellen, was passiert eigentlich, wenn so eine Gruppe an Menschen einfach mal für einige Zeit abgeschieden ist von allem anderen. Also wie entwickelt sich die Kultur weiter, wie entwickelt sich die Sprache weiter? Und also das ist ja in dem Fall, wäre es natürlich auch großartig, wenn man die Sprache der Moriori wieder entdecken oder wiederherstellen könnte, um einen Vergleich zu haben, wie entwickelt sich denn eine Kultur weiter, die komplett auf sich alleine gestellt ist.
Ja, man steht dort vor zwei Schwierigkeiten eigentlich. Das eine ist, linguistisch sind sie schon recht nahe dran auch an Maori, also der Sprache der Maori. Und dadurch, dass ab Mitte des 19. Jahrhunderts eben Vermischungen gab zwischen Moriori und Maori, dass die Sprache sich so verändert hat, dass man immer genau weiß, war das ein Wort zum Beispiel, das es auch in der Moriori-Sprache gegeben hat, oder ist es übernommen worden von der Maori-Sprache?
Ja.
Das macht es ein bisschen schwierig.
Ja, voll. Und auch sich aber vorzustellen, sie waren ja auf der Insel ja schon auch teilweise sehr beschränkt. Also du hast schon gesagt, es gibt keine Bäume zum Beispiel.
Ja, also keine, die groß genug sind, um große Kanus draus zu machen, mit denen sie größere Distanzen zurücklegen können.
Dann gab es wahrscheinlich auch keine Säugetiere mit Fell oder so, oder?
Also ich weiß gar nicht, ob ich das erwähnt habe. Es gab ursprünglich auf der Insel keine Säugetiere. Was sie aber von Anfang an mitbringen, ist die Ratte.
Ah.
Sie bringen die Ratte mit, die es eben seit der Besiedelung der Chatham Islands gegeben hat, die für sie auch als Nahrungsmittel dient. Und ja, die anderen Säugetiere, zum Beispiel Schiffsratten, die ihnen dann größere Probleme machen, aber eben auch die Hunde, wo es dann viele streunende oder wilde Hunde gibt, die bereiten ihnen dann natürlich große Probleme.
Verstehe. Ja, aber ich denke zum Beispiel auch an einen Häuserbau oder so, ohne Holz.
Die Häuser waren recht unterschiedlich, vor allem, weil sie ja auch so, wie soll ich sagen, quasi nomadisch gelebt haben. Aha. Also weil sie ja zwar ihr Gebiet gehabt haben, aber dass sie dann von einem Ort zum anderen gegangen sind, abhängig von der Saison, in der wir uns gefunden haben, oder von der Jahreszeit.
Ja, faszinierend, Richard. Hast du einen Hinweis bekommen oder bist du selber auf die Geschichte gestoßen?
Das Interessante ist, vor nicht allzu langer Zeit ist eine Karte bei uns eingetrudelt, aus Neuseeland, von Bianca und Andreas, die eben in Neuseeland waren und gemeint haben, ja, es wäre doch gut, wenn wir mal eine Folge über Neuseeland machen, weil wir, glaube ich, noch nie direkt in Neuseeland waren. Und haben auch einen Hinweis dazu geschickt, der aber nicht dieser ist. Diesen Hinweis, den habe ich schon vor längerer Zeit erhalten und der war schon auf meiner Liste und da habe ich gedacht, das mache ich jetzt. Helge hat nämlich im Jahr 2023 lustigerweise an uns beide diesen Hinweis geschickt. Und er schreibt nämlich, dass ihm in Neuseeland erzählt wurde, dass die Moriori die eigentlichen Ureinwohner Neuseelands wären.
Ja,
also genau dieses Narrativ, das sich im 20. Jahrhundert so verbreitet hat, aber eigentlich falsch ist.
Interessant.
Er hat aber auch dazu geschrieben, so, er hat nicht viel gefunden und er fragt sich, ist es ein Mythos oder nicht und ob wir das aufklären können. Und ja, das ist hiermit getan.
Ja, sehr gut. Haben wir oder gibt es die Möglichkeit, dort auch hinzureisen?
Man kann dorthin reisen, es gibt ein Besucherzentrum, aber ja, ist halt ein bisschen umständlich. Ist halt 800 Kilometer von Neuseeland entfernt.
Ja,
es gibt, glaube ich, einen kleinen Flughafen auch. Ja.
Also soll man es nicht anpeilen als Hörertreffen?
Du, warum nicht? Anpeilen kann man alles. Bedeutet ja nicht, dass man hin
ist. Verstehe. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir uns in Neuseeland treffen, ist also wahrscheinlich.
Ja, auch nicht wahnsinnig wahrscheinlich, oder?
Nee, ist nur halt wahrscheinlicher auch, als die Chatham-Inseln.
Ein Praderweg, also, ja.
Wobei die
wenn wir schon in Neuseeland sind, dann können wir gleich auch die Chatham Islands besuchen.
Sehr gut.
Zur Literatur noch, ich habe das vorhin ja schon erwähnt. Michael King hat geschrieben, ein Buch über die Moriori und ihre quasi Wiederentdeckung, ist eigentlich aus dem Jahr 1989. Gibt es aber mittlerweile in mehreren Auflagen. Die letzte ist aus dem Jahr 2017. Und was ich auch erwähnt habe, waren die archäologischen Ausgrabungen. Das war Douglas G. Sutton, A Cultural History of the Chatham Islands aus dem Journal of Polynesian Society aus dem Jahr 1980.
Sehr gut. Ja, sehr spannende Geschichte, Richard. Ich habe tatsächlich noch nie von den Chatham Islands gehört. Und muss sagen, habe auch wenig Wissen über Neuseeland überhaupt, fällt mir so auf.
Ja, dem müssen wir entgegenwirken.
Ja, voll. Also Neuseeland ist immer so dieses, einerseits schon so ein gewisser Ort. Kennst du das, Was mir einfällt, ist, wir haben jetzt über eine Gruppe von Menschen geredet, die so über einige Jahrhunderte abgeschieden waren.
Ja.
Und es hat ja doch ein bisschen was so auch Apokalyptisches. Also es gibt doch auch diese Vorstellungen von so, okay, es gibt nur noch so eine Insel und da überleben nur noch ein paar Menschen und die Erde ist ansonsten ist nicht mehr besiedelt und so. Und Neuseeland kommt mir immer in den Sinn, wenn man sich fragt so, okay, was ist denn so der letzte Ausweg, den man so als Mensch hat, wenn hier alles zusammenbricht? Und mir kommt da immer Neuseeland in den Sinn, so als die allerletzte Zuflucht, die man dann hat, wenn alles kaputt ist.
Das Interessante dabei ist ja, dass tatsächlich viele Milliardäre, die immer Angst davor haben, dass irgendwie die Apokalypse eintritt, dass die ihre Zufluchtsstätten tatsächlich auf Neuseeland haben.
Ja, siehst du, dann habe ich das wahrscheinlich irgendwo mal gehört und habe das.
Ja, ich meine, es ist halt sehr weit weg.
Ja.
Also da ist dann die Wahrscheinlichkeit, dass jemand zufällig dort landet und dir dann dein Leben nach der Apokalypse schwer macht, relativ gering. Aber ich glaube, es ist auch recht schwierig, sich in Neuseeland niederlassen zu dürfen. Also du brauchst gute Gründe oder wahrscheinlich auch relativ viel Geld.
Verstehe. Naja, mein Problem ist wahrscheinlich, wenn hier mal die Apokalypse losgeht, dann komme ich gar nicht mehr hin.
Ja,
also ich habe.
Du scheiterst dann schon dran, dass du kein Benzin mehr hast oder dass die Straßen blockiert sind oder ich glaube, Leute machen sich romantisierte Vorstellungen davon, was sie tun würden im Fall einer Apokalypse.
Es scheitert an meinem Privatchat.
Ja, da hast du was mit einem Großteil der Menschen gemeint.
Aber selbst wenn ich den hätte, die Reichweite, um dorthin zu kommen, hätte ich ja niemals. Ich meine, wie viel 1000 Kilometer ist das weg?
Naja, du brauchst dann halt auch noch ein eigenes Flugzeug, das in der Luft betankt.
Ja, genau, das sich selber betankt in der Luft.
Naja.
Na gut. Ja, Richard, hast du dieser Geschichte noch was hinzuzufügen? Also ich bin mir sicher, du hättest noch einiges zu sagen, aber...
Ja, also wer sich für die Geschichte der Moriori interessiert, ich empfehle auf jeden Fall dieses Buch von Michael King. Das ist sehr, sehr lesbar und sehr ausführlich. Aber ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt über zum letzten Teil dieser Folge, nämlich zum Feedback-Hinweis-Blog.
Sehr gut.
Wer Feedback geben will zu dieser Folge oder anderen, kann das per E-Mail tun. feedback@geschichte.fm kannst direkt auf unseren diversen Social Media oder auf den diversen Social Media Plattformen tun, wo wir auch zugegen sind. Da heißt man Geschichte FM, außer auf Mastodon, da gibt man am besten geschichte.social in einen Browser ein und landet dann direkt auf unserem Profil. Und wer uns reviewen will, Sterne vergeben und all solche Dinge, kann es zum Beispiel auf Apple Podcasts tun oder grundsätzlich einfach überall, wo man Podcasts bewerten kann.
Sehr gut, Richard. Jetzt hast du es bald geschafft. Deine Stimme, glaube ich, wird...
Ich hab gedacht, ich bin schon wieder richtig am Damm, aber noch nicht.
Nicht mehr lange halten, aber du hast es gleich. Du musst nur noch dann Tschüss sagen. Wer uns nicht nur hören, sondern auch lesen will, hat die Möglichkeit, ein Buch zu kaufen. Das heißt, Geschichten aus der Geschichte, genauso wie der Podcast, gibt es im gut sortierten Buchhandel zu kaufen. Außerdem gibt es Merch unter geschichte.shop. Und zwei Möglichkeiten, diesen Podcast werbefrei zu hören. Und zwar bei Apple Podcasts. Da gibt es den Kanal Geschichte Plus. Und bei Steady kann man sich den Feed kaufen für 4 € im Monat. Da gibt es alle Infos unter geschichte.fm/steady. Wir bedanken uns in dieser Woche bei Fabian, Laura, Günther, Oliver, Judith, Sebastian, Sofian, Markus, Oliver, Philipp, Dennis, Ralf, Hanna, Lukas, Christine, Steve, Andreas, Jürgen, Simon, Stefanie, Kerstin, Nele, Dominik, Gero, Florian, Alexander, Johann, Thomas, Andrea, Florian, Kai, Wolfgang und Ole. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung.
Ja, vielen herzlichen Dank und danke auch an Lene Kieberl fürs Schneiden dieser Folge.
Tja, und dann würde ich sagen, Richard, machen wir noch das, was wir immer machen und geben dem einen das letzte Wort, der es auch sonst immer hat.
Genau, nämlich Bruno Kreisky.
Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, Herr Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.
Es gab einiges an Feedback. Ja. Entschuldigung. Es gab einiges an Feedback und ich würde das aber, ich sag's noch einmal und dann ist gut.
Bist du sicher, dass du es in Feedback packen willst? Feedback.